Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland, Om Sai Ram. Heute sind wir wieder auf Sendung mit der Reihe Lesungen. Sie hören die vierte Folge der Serie Upanishaden, das Wissen vom Sein, von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Er sagt: Das Wissen vom Höchsten ist das Erbe des Menschen, auf das er ein Anrecht hat. Wenn er sich dessen bewusst ist und wenn er das Wissen vom Höchsten erlangt, so ist sein Leben auf dieser Welt sinnvoll. Wird der Atman im Bewusstsein erkannt, enthüllt er in einer Sekunde seinen Glanz und seine Herrlichkeit. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen.
Knowledge is God. Oh.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir setzen unsere heutige Lesung fort mit der Kena Upanishad und der Chandogya Upanishad. In der Kena Upanishad erläutert Bhagavan, wie alle spirituellen Sucher in Brahmajnana, dem Wissen vom Höchsten, unterwiesen werden. Die Kena Upanishad ist eine der kürzeren klassischen Upanishaden. Sie besteht sowohl aus Prosa als auch aus Versen, Mantren. Sie wird dem Samaveda zugeordnet. Hier ist als Beispiel das erste Mantra aus dieser Upanishad. Von wem hervorgebracht und angetrieben ist das Denken, Manas? Von wem geleitet kommt der erste Lebensatem, Prana, hervor? Von wem hervorgebracht ist dieses Sprechen, Vaj, das man spricht? Welcher Gott, Deva, lenkt auch Sehen und Hören? Die Chandogya Upanishad zählt zu den alten Upanishaden der Brahmana-Periode des vedischen Sanskrit. Bhagavan erläutert in diesem Kapitel unter anderem die Natur von Brahman, dem Höchsten Selbst, dem Einen ohne ein Zweites, sowie die Wichtigkeit von Klang und Meditation. Er erzählt, wie der weise Udalaka seinen Sohn Shvetaketu in dem Wissen unterwies, durch das, wenn es erkannt ist, alles erkannt werden kann.
Die Kena Upanishad wird dem Samaveda zugeschrieben. Der Name Kena stammt vom ersten Wort des ersten Abschnitts der Upanishad, Keni Shitam. Wer drängt den Geist, sich auf den Objekten niederzulassen? Wer befiehlt der Lebenskraft, wirksam zu werden? Auf wessen Geheiß äußert der Mensch Laute? Welche Intelligenz lenkt die Augen und die Ohren? Das Ohr, die Haut, das Auge, die Zunge, die Nase, diese fünf Sinnesorgane können Klang, Berührung, Form, Geschmack und Geruch wahrnehmen. Alles Wissenswerte kann nur durch diese fünf erkannt werden. Die Welt wird mittels dieser Werkzeuge erfahren. Sie stehen zwischen dem Erkennenden und dem Erkennbaren. Die innere Fähigkeit, Gegenstände zu begreifen, wird Manas, Geist, genannt. Manas bewegt sich mit Hilfe der zuvor genannten Erkenntnissinne nach außen und verbindet sich mit den Dingen. Zu diesem Zeitpunkt, durch dieses Geschehen, nimmt es die Form des entsprechenden Gegenstands an. Dies wird Tätigkeit genannt. Der Geist ist ohne Intelligenz und daher sind seine Veränderungen und Verwandlungen ebenfalls ohne Intelligenz, ohne Leben. Eine Holzpuppe besitzt nur die Eigenschaften von Holz. Eine Zuckerpuppe hat nur die Eigenschaften von Zucker. Der Geist, der ohne Intelligenz ist, kann niemals das Wissen des Chaitanya, der höchsten Intelligenz, die das Universum durchdringt, meistern. so wie der unintelligente Wagen von einem Wagenlenker geführt wird, muss es einen Lenker geben, der den Geist, der ohne Intelligenz ist, führt, in ihm sitzt und ihn als Fahrzeug benutzt. Die Antriebskraft, die die inneren Instrumente, die Sinne des Handelns, die Sinne der Wahrnehmung, die fünf Lebenshauche aktiviert, diese Kraft ist Gott. Das oben Erwähnte lässt vermuten, dass diese Kraft von den Sinnen verschieden ist. Natürlich muss dann auch die Kraft, die alle Sinne antreibt, von Manas verschieden sein. Diejenigen, die nach der Erkenntnis des Ewigen suchen, in der Überzeugung, dass alles Handeln und alle Handlungen vergänglich sind, werden sich keine Gedanken um das Ewige machen. Jene ewige Wesenheit ist ohne Bewegung und wird deshalb nicht von dem dreifachen Impuls beeinflusst. Sie befiehlt den Sinnen nicht, zu diesem oder jenem Zweck hierhin oder dorthin zu gehen. Nun erhebt sich aber die Frage: Führen der Geist, die Lebenskraft, die Stimme, das Auge, das Ohr und so weiter ihre jeweiligen Funktionen aus, weil das Gesetz von Ursache und Wirkung sie dazu veranlasst? Oder tun sie es aufgrund des Wunsches einer bewussten Kraft? Das ist die Frage. Das Ohr hat die Fähigkeit, Töne zu erkennen. Das Auge ist mit der Fähigkeit ausgestattet, Formen zu erkennen und zu unterscheiden. Die anderen Sinne besitzen ähnliche Fähigkeiten. Wenn der Geist durch die Erkenntnissinne nach außen zu den Dingen geht und sie umfängt, erwirbt man Wissen darüber. Deshalb sind die fünf Sinne und das Manas Instrumente des Erkennens. Wie können Sie diese intelligente Funktion ausüben, wenn Ihnen doch selbst Intelligenz fehlt? Nun, die Antwort lautet: Durch die Gegenwart des Atmen, durch die Reflexion seines Leuchtens im Inneren des Menschen. Die Sonne erhellt die Welt und lässt sie auf tausenderlei Arten aktiv sein. So aktiviert und erhellt auch der Atman durch sein Licht die Welt. Alle Instrumente des Erkennens werden vom Atman belebt. Der elektrische Strom treibt die Maschinen an und führt so verschiedene Arbeiten wie zum Beispiel Drucken aus. Aber er ist nicht sichtbar und nicht greifbar. Der elektrische Strom ist der Beweger der Bewegung, die Maschine der Maschine. So ist auch das Licht des Atman, das Ohr des Ohres, das Auge des Auges, der aktivierende Strom. Das Wunder besteht darin, dass das Leuchten des Atman ohne Aktivität und ohne Eigenschaften ist. Denke daran, er führt nicht mit dem Manas oder den Sinnen etwas aus, wie ihr wisst. Sie werden vielmehr durch die bloße Gegenwart des Atman aktiviert. Die Strahlen der Sonne sind sich der Aktivitäten, die sie veranlassen, in keiner Weise bewusst. Der Atman ist für die Tätigkeit der Sinne nicht verantwortlich. Dies ist die Lehre, die Varuna an seinen Sohn Bhrigu weitergab.
Thank you.
Wenn das Auge von der Herrlichkeit des Atman erleuchtet wird, kann es Formen erfassen, wie es seine Aufgabe ist. Es kann niemals hoffen, den Atman zu erleuchten, der aus sich selbst strahlt. Die Lampe beleuchtet Gegenstände, doch die Gegenstände können ihrerseits nicht die Lampe beleuchten. Die Stimme kann nur das beschreiben und benennen, was Merkmale wie Name, Form, Eigenschaften, Aktivität und so weiter hat. Wie kann sie das bezeichnen oder beschreiben, was keine Merkmale hat? Keinen Namen, keine Form, keine Eigenschaften. Nämlich den höchsten Atman, Paramatman. Man kann Süßes und andere Geschmacksrichtungen nicht mit Worten beschreiben. Der Atman ist kein Gegenstand, der beschrieben werden kann. Manas, das ohne Intelligenz ist, kann Intelligenz nicht erfahren. Es gibt keinen Erkennenden, der den Kenner von allem erkennen kann. Er ist jenseits aller erkennbaren Dinge. Ist er erkannt, ist er nicht länger Kenner oder Erkenntnis. Brahman ist das Wissen selbst, deshalb kann es niemals von einem Erkennenden erkannt werden. Durch den Vorgang des Erkennens können andere Dinge erkannt werden, doch nicht das Wissen selbst. Die Lampe wird nicht nach einer anderen Lampe verlangen, um sich selbst zu sehen. Sie wird sich auch nicht nach ihrem eigenen Licht sehnen. Sie hat Licht. Sie ist Licht. Das genügt. Sie beleuchtet andere Gegenstände. Sie beleuchtet jedoch nicht ihr eigenes Licht. So bist auch du Licht. Du bist der Atman. Der Atman in dir ist von derselben Natur wie der Atman in allen anderen Wesen. Er ist die eine einzige Wirklichkeit. Er hat weder Grenzen, noch Eigenschaften, noch Merkmale. Der Atman kann erkannt werden, wenn man die Veden studiert und die darin enthaltenen Gebote befolgt. Das, was nicht durch Worte oder Sprache oder die Sinne erhellt werden kann, das, was die Worte und die Sprache und die Sinne erhellt, das ist Brahman oder Atman. Im ersten Teil der Kena Upanishad wird deutlich, dass Brahman weder begrenzt noch verworfen noch ignoriert werden kann. So bleibt für diejenigen, die behaupten, sie hätten Brahman gesehen, es dennoch Gegenstand für weiteres Fragen und Forschen. Sie haben das letzte Stadium noch nicht erreicht. Denn ihr Wissen ist nicht wirkliches Wissen, sondern nur eine Illusion. Der Atman desjenigen, der weiß, ist selbst das wahre Brahman. Das ist die eindeutige Aussage des Vedanta, nicht wahr? Feuer kann sich nicht selbst verbrennen. Wie kann der Atman den Atman kennen? Wie kann der Erkennende sich selbst erkennen? Deshalb zeigt die Behauptung, ich habe Brahman erkannt, eine Illusion an und nicht wahres Wissen. Es heißt, Brahman habe verschiedene erkennbare und zählbare Formen. Aber das trifft nur in einem begrenzten Sinne zu, und zwar, wenn es von Namen und Formen charakterisiert wird. An sich hat das Absolute weder Klang noch Geruch noch Geschmack noch Gefühl noch Form. Es ist stets gegenwärtig. Bei welcher Tätigkeit auch immer du dir seiner bewusst wirst, diese Tätigkeit verleiht ihm die entsprechenden Eigenschaften. Auf welchem Gebiet auch immer die Schriften über Brahman diskutieren und Aussagen machen, dieses Gebiet wird in dieser Schrift zur Charakteristik von Brahman. Das Bewusstsein, das offenkundig wird, wenn es durch bestimmte Grenzen oder Gefäße begrenzt wird, Dieses Bewusstsein, Chaitanya, ist Brahman. Chaitanya ist ohne Bindungen. Aus der Tatsache, dass das Bild der Sonne im See erzittert, wenn das Wasser sich bewegt, kann man nicht folgern, dass auch die Sonne, die weit entfernt ist, zittert. Sonne und Wasseroberfläche haben keine Beziehung zueinander. Man kann nicht behaupten, es bestehe eine Verbindung zwischen den beiden. Genauso scheint es, als ob der Atman, wenn der Körper Wachstum, Verfall, Zerstörung und so weiter erlebt, auch betroffen wäre. Doch der Atman bleibt davon unberührt. Brahman kann vom intellektuellen Sucher nicht erfasst werden. Er kann nur von denen erkannt werden, die den Intellekt als untaugliches Werkzeug beiseite gelegt haben. Erfahrung allein ist das Mittel der Annäherung, der Beweis, das Ergebnis. Das höchste Stadium von Brahmagnana ist das Ende allen Fragens, allen Suchens. Die unmittelbare Erkenntnis ist seine Vollendung. Diese höchste Stufe wird in Samadhi erlangt, wenn alle Bewegung auf allen Ebenen des Bewusstseins zur Ruhe gekommen ist. Obwohl natürlich bei den vorbereitenden Stufen des Hörens, Nachdenkens und Meditierens der Intellekt benutzt wird. Man wird zur Wahrheit selbst, wenn man das Wesen des Atmen versteht. Versteht man es nicht, so ist dies zweifellos ein großer Verlust. Der Weise erkennt in jedem Wesen und in jedem Ding das Prinzip des alles durchdringenden Atman. Und wenn er die Welt verlässt, wird er frei von Geburt und Tod. Das Wissen vom Höchsten, Brahmagnana, ist das Erbe des Menschen, auf das er ein Anrecht hat. Wenn er sich dessen bewusst ist, und wenn er das Wissen vom Höchsten mit den oben erwähnten Methoden erlangt, so ist sein Leben auf dieser Welt sinnvoll. Anderenfalls ist es verschwendet. Wird der Atman im Bewusstsein erkannt, so leuchtet er auf wie ein Blitzstrahl. In einer Sekunde enthüllt er seinen Glanz und seine Herrlichkeit. Es ist unmöglich, seine Erhabenheit vollständig zu erfassen. Manas, der Geist, ist der Mantel des Atman. Er verleiht dem Atman seine Eigenschaften oder erweckt vielmehr diesen Eindruck. Deshalb scheint er dem Atman sehr nahe zu sein. und lässt dich glauben, er erreiche ihn. Doch ist er nicht in der Lage dazu. Da der Geist dem Atmen am nächsten ist, glaubt der Sucher, sein Geist habe ihn erkannt und sehnt sich wieder und wieder nach diesem Erlebnis. Das ist natürlich gut, denn es unterstützt das Verlangen, mit Brahman zu verschmelzen. Für den Wissenden existieren die Gegensätze von Dharma und Adharma, von Gewinn und Verlust nicht. Ein rechtschaffenes Leben führt nach dem Tod in die höheren Regionen. Ein sittenloses Leben führt zu den niederen Regionen. Doch beides sind Fesseln für den Sucher, dessen Augenmerk auf die Beseitigung der Unwissenheit und auf die Erkenntnis der Wahrheit gerichtet ist. Er muss danach streben, die Bande zu lösen, die das Herz an die objektive Welt binden. Deshalb möchte er eine Antwort auf die Frage, mit der diese Upanishad beginnt. Wodurch erfasst der Geist die Dinge? Und so weiter. Um das Wissen vom Höchsten zu erlangen, sind Askese, Selbstbeherrschung, vedische Rituale und Anbetung von Gottesbildern hilfreich. Wissen wohnt in der Wahrheit. Die Kena Upanishad unterweist alle Sucher in Brahmagnana, dem Wissen vom Höchsten. Sie handelt von Brahman, das Wahrheit, Wissen und Unendlichkeit ist.
Thank you.
Die Chandogya Upanishad ist Teil des Samaveda. Ein reines Bewusstsein ist die wesentliche Voraussetzung für Gottesverehrung, Upasana. Zielgerichtete Konzentration ist für die Erkenntnis Brahmans unerlässlich. Man kann diese durch rituelles Handeln, Karman und ständige Verehrung Gottes, Upasana, erwerben und so das Wissen vom Höchsten erlangen. Darum wird in den Schriften zuerst rituelles Handeln, Karman, erläutert, dann Hingabe, Upasana und als letztes Weisheit, Jnana. Udalaka unterwies seinen Sohn Shvetaketu in dem Wissen, durch das, wenn es erkannt ist, alles erkannt werden kann. Das Wissen vom Ton und vom Gold ermöglicht es, alles über Töpfe und Tiegel und über Armreifen und Halsketten zu wissen. Der Ton und das Gold sind die Wahrheit. Ihre Umwandlungen und Veränderungen sind nur vorübergehend. Nur Namen und Formen. So ist auch die Welt, wie der Topf und der Armreif, nur eine Erscheinungsform. Die Ursache ist Sat. Sat bedeutet Sein und ist allen Dingen gemein. Der Topf ist. Der Armreif ist. Das Sein wird durch die Verbindung mit den Töpfen und Tiegeln, den Armreifen und Halsketten offenbar. Der grobe Verstand mag das Sein nicht wahrnehmen können, denn es bedarf der Feinheit, um es zu erkennen. Die Rosenfarbe, die sich in der Rose zeigt, ist, selbst wenn die Blume nicht vorhanden ist. Genauso besteht das Sein, das das universelle Merkmal aller Gegenstände ist, auch in der Abwesenheit der Gegenstände fort. Vor der Schöpfung gab es nur dieses Sein. Es gab keine Leere. Überall war dieses Sein. Als das Ist sich in Maya, der ersten Aktivität, widerspiegelte, entstand Ishvara, der an dieser Aktivität teilhatte, um sich so als Universum mit den drei Elementen Feuer, Erde und Wind zu manifestieren. Die gesamte Schöpfung ist nichts als eine Verbindung dieser drei Elemente. Schon Udalakas Vorfahren waren tief in das Studium der Veden eingedrungen. Und deshalb ist seine edle, hochgeborene Familie weithin berühmt. Doch der Sohn Shvetaketu vergeudete nach seiner Einweihung kostbare Jahre durch Müßiggang, anstatt sie für das Studium der Veden zu nutzen. Dies beunruhigte Udalaka, denn wer das Studium der Veden vernachlässigt, obwohl er als Brahmane geboren wurde, verdient diesen Namen nicht. Er kann nur als Verwandter von Brahmanen bezeichnet werden. Also stellte ihn Udalaka zur Rede und zwang ihn, zu einem Lehrer zu gehen. Dort meisterte Shvetaketu aufgrund seiner überlegenen Intelligenz die vier Veden und ihre Bedeutung, bevor er 24 Jahre alt war. Er kehrte stolz und eingebildet zurück, voll Selbstüberschätzung, und erklärte, niemand komme ihm an Gelehrsamkeit und Rechtschaffenheit gleich. Um seinen Stolz zu brechen, fragte Udalaka ihn eines Tages: Du bist hochmütig geworden, weil du glaubst, es gebe niemanden, der dir an Gelehrsamkeit und Tugend gleichkommt. Nun, batest du deinen Lehrer um das Wissen, das das Absolute enthüllt? Die Lehre, die nur das Praktizieren der heiligen Schriften schenken kann. Die Botschaft, die einmal gedacht, dich alles Gedachte denken lässt. Hast du das gelernt? Jene Botschaft hätte dir den Atman gezeigt, der die Vollendung allen Studierens und aller Gelehrsamkeit ist. Der Atman ist die Grundlage von Individuen wie Shvetaketu. Das reine Bewusstsein wird scheinbar von der Form einer Vielzahl von Individuen begrenzt. Im Tiefschlaf verschwindet die Vielfalt und jedes Individuum fällt in diesen Zustand des Seins zurück. Dann sind all die vielfältigen Aktivitäten und Erfahrungen wie ich bin Ranga, ich bin Ganga, ich bin Vater, ich bin Sohn und so weiter ausgelöscht. Die Süße und der Duft vieler Blüten werden gesammelt und verschmelzen in dem einen süßen Honig, in dem all die mannigfaltigen Einzelwesen aufgehen. Die Namen der einzelnen Flüsse wie Ganges, Krishna, Indus gehen verloren, wenn sie ins Meer fließen. Danach werden sie das Meer genannt. Die Seele, die ewig und unsterblich ist, wird wieder und wieder als vergänglicher Sterblicher geboren. Veranlasst durch ererbte Impulse häuft dieser in einem fort Handlungen an und diese Handlungen verursachen Folgen, die er tragen und erleiden muss. Es ist der Körper, der stirbt und verfällt, nicht die Seele. Der Same des Banyanbaumes keimt, auch wenn auf ihm herumgetrampelt wurde. Obwohl das Salz, das ins Wasser gegeben wurde, nicht mit den Händen gegriffen werden kann, ist es durch den Geschmack des Wassers wahrnehmbar. Die Seele ist von Unwissenheit umnebelt und daher nicht in der Lage, ihre Wirklichkeit zu erkennen. Durch Unterscheidungskraft wird die Wahrheit enthüllt. Ein Millionär wird entführt und alleine im Dschungel zurückgelassen. Aber er findet den Weg und kehrt nach Hause zurück. So erhält auch der Jivin seine Millionen zurück. Erkennt er seine Wirklichkeit, so ist er frei von allem Wandel und allen Möglichkeiten, die Samsara, der Fluss von Raum und Zeit, Name und Form, mit sich bringt. Erreicht er diesen Zustand nicht, dann wird er wie der glückliche Schläfer, der zu den Verwirrungen des Tages erwacht, wieder in die Welt des Verfalls und des Todes geboren. Brahman wird als eines ohne ein zweites geschildert. Diese gesamte sichtbare Welt wird als die Gestalt Brahmans bezeichnet und kann durch die Anbetung der begrenzten, mit bestimmten Eigenschaften ausgestatteten Gottheit erkannt werden, wie Satyakama und andere dies taten. Der Pfad der Hingabe an das Höchste wird auch Sushumna Marga genannt. Das allgegenwärtige Brahman kann im Himmelsgewölbe des Herzens eingeschlossen und entdeckt werden. Das Herz ist der Sitz dieses Herrschers. Da er dort wohnt, wird es das Haus Brahmans genannt. Dieses Firmament kann dem grenzenlosen Brahman natürlich keine Grenzen setzen. Yogis, die sich von der Welt abgewandt haben, können im klaren, reinen Himmel ihres Herzens das höchste Absolute, das im Glanz des verwirklichten Wissens strahlt, finden. Wie die Speichen in der Narbe sind die Welten in Brahman verankert. Niedergang, Verfall und Tod berühren es nicht. Da diese höchste Wesenheit alles vollbringen kann, was sie beschließt, wird sie Wahrheitswunsch oder Wahrheitswillen genannt. Was ist nun dieses Parabrahman genau? Wir können es durch ein einfaches Verfahren erkennen. Das, was übrig bleibt, wenn alles andere als nicht dies, nicht das ausgeschlossen wurde. Das ist Brahman. Das ist die Wahrheit, die alle Aspiranten suchen. Erkennen Sie diese, werden Sie in den Rang eines Herrschers erhoben und können reisen, wohin Sie wollen. Der Weise, der in der reinen Wirklichkeit ruht, sieht alle Wünsche, die in seinem Herzen aufsteigen, einzig als Ausdruck dieser Wahrheit. Der Atman transzendiert alle Welten. Er ist unbefleckt. Derjenige, dessen Aufmerksamkeit nur auf den Atman gerichtet ist, ist stets glückselig. Die Stufe des Schülers ist ein wichtiger Schritt zur Erlangung der Weisheit des Atman. Opferzeremonien, Fasten und andere Gelübde sind auch hilfreich. Die Sonnenenergie fließt durch die zahllosen Nervenbahnen im Körper. Die Sinne verschmelzen zum Zeitpunkt des Todes mit dem Geist. Der Mensch, der erkannt hat, dass er all dieses war, während er vom Denken und Fühlen begrenzt war, gelangt dann durch die Nervenbahnen in den Bereich des Herzens. Schließlich geht die Seele im Moment des Todes durch den feinstofflichen Kanal in die Sonnenstrahlen ein und von dort in das Reich der Sonne. Doch endet die Reise hier nicht. Sie führt weiter in das Reich Brahmas. Doch der Mensch, der im Sumpf der Unwissenheit gefangen ist, der sich mit dem Geist und seinen Launen identifiziert, tritt durch das Ohr, das Auge oder andere Sinne aus dem Körper aus und fällt in Regionen, in denen Karma herrscht. Das Gefühl der Zufriedenheit und Freude, das man im Tiefschlaf erlebt, ist eine Folge der im Individuum noch bestehenden Unwissenheit. Chitta, das Bewusstsein, ist Quelle und Träger aller Gedanken. Alle Entschlüsse, Entscheidungen und Pläne sind die Erzeugnisse von Chitta. Sie sind von ihm geprägt, entstehen aus ihm und werden in ihm gespeichert. Darum wird ein Gelehrter, der alle heiligen Schriften kennt, im Augenblick des Todes einem gewöhnlichen Menschen gleich. Und sein Schicksal ist dasselbe wie das des Unwissenden. Chitta muss durchdrungen sein vom Streben nach der ewigen Wahrheit. Nur dann wird es zum Werkzeug der Erlösung. Frei von den Fesseln des Willens. Gedanken und Gefühle können sich nicht so wie das Bewusstsein selbst befreien. Chitta unterscheidet zwischen den Entschlüssen. Es prüft, ob sie der Pflicht entsprechen oder nicht und rechtfertigt die Entscheidung mit guten Gründen. Ist die Entscheidung getroffen, tut das Wort sie kund und der Name kennzeichnet sie. Die besonderen Klangformen oder Mantren enthalten die Entschlüsse, die vom geläutertem Bewusstsein als Pflicht anerkannt wurden, Die Riten werden eins mit den Mantren. Ohne Citta kann es kein richtiges Handeln geben. Nun zur Meditation, die noch über dem Bewusstsein steht. Meditation ist die Ausrichtung der Intelligenz auf das Göttliche. Nachdem es untergeordnete Hilfsmittel wie Bilder und Symbole transzendiert hat. In der Meditation hört alle Unruhe auf. Alle Veränderungen bleiben unbemerkt. Aufgrund der Wirkung der Trägheit und der Aktivität ist alles Geschaffene, wie zum Beispiel das Wasser, die Hügel und Berge, die Sterne und Planeten, die Menschen mit dem ihnen innewohnenden göttlichen Funken, an Bewegung, an Veränderung gebunden. Weisheit ist besser als Meditation. Wissen, das auf Gelehrsamkeit beruht und fest gegründet auf den Heiligen Schriften ist, wird als Vijnana bezeichnet. Es kann durch Meditation erlangt werden und ist deshalb wertvoller als Meditation. Der Weisheit überlegen ist Bala, Stärke, Mut, Entschlossenheit. Es erhält die Dinge der Welt und schärft die Intuition, Pratibha. Pratibha ist die Kraft, durch die man das Bewusstsein in allen Gegenständen des Wissens wahrnehmen kann. Doch gibt es etwas, das der Intuition überlegen ist, nämlich Nahrung. Nahrung ist die Grundlage des Lebens. Erhält der Mensch 10 Tage lang keine Nahrung, wird er so kraftlos, dass er nichts mehr erfassen kann. Das Leben selbst ist es, das Studium, den Dienst für den Lehrer, das Aufnehmen seiner Lehre, das Nachdenken über das, was er gelehrt hat und das Erreichen des göttlichen Lichts möglich macht. Das göttliche Licht steht über der Intuition und der Nahrung. Das göttliche Licht, Tejas, ist Feuer, ist Hitze und Licht. Tejas bringt Wasser hervor. Und Wasser erzeugt Nahrung. Tejas kann selbst den Wind leichter machen. Es erscheint als Blitz und ertönt als Donner. Akasha, Äther, ist Tejas übergeordnet. Denke daran. Denn Akasha ermöglicht es, dass Laute übermittelt und gehört werden. Liebe und Spiel sind Erzeugnisse von Akasha. Samen sprießen aufgrund von Akasha. Nun bedenke dies. Das Gedächtnis ist Akasha überlegen. Ohne Gedächtnis sind alle Erfahrungen bedeutungslos. alles Wissen unnütz, alle Anstrengung zwecklos. Nichts kann ohne die Hilfe des Gedächtnisses erfahren werden. Dinge wie Akasha bleiben ohne das Gedächtnis unerkannt. Man kann sagen, dass das Gedächtnis Akasha und andere Dinge erschafft. Der Mensch, der so den Wert und die relative Bedeutung der Dinge und Kräfte analysiert hat, wird seine Identifikation mit dem physischen Körper aufgeben und seine wahre Wirklichkeit erkennen. Ein solcher Mensch erhebt sich zu den Höhen eines Uttama Purusha, des edelsten aller Menschen. Lachend und spielerisch geht er umher, ohne auf die Bedürfnisse oder Annehmlichkeiten des Körpers zu achten. Der an den Körper gebundene Mensch ist gefangen in der objektiven Welt. Für denjenigen, der frei von dieser Bindung ist, ist die eigene wahre Form das Tätigkeitsfeld. Der Wind, der Blitz und der Donner sind nicht von Dauer. Wenn die Regenzeit kommt, zeigen sie sich am Himmel und gehen dann wieder in ihm auf. So erscheint auch der individualisierte Mensch für einige Zeit vor dem Hintergrund von Brahman als getrenntes Wesen und verschmilzt schließlich wieder mit ihm. Die hohe Abstammung und erhabene Lehre sind für die Menschheit von großer Bedeutung. Söhne und Schüler müssen dies von ihren Vätern und Lehrern lernen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die vierte Folge aus der Sendereihe Upanishaden, das Wissen vom Sein. Die vedische Hymne, die Sie nun im Anschluss hören, wurde von Bhagavan Sri Satya Sai Baba gesungen und bedeutet in der deutschen Übersetzung: Wenn alle Schlacken des Geistes, des Mind, entfernt und Anstrengungen gemacht wurden, Reinheit und makellose Gefühle einzuprägen, kann der Mensch durch den Einblick in das Wissen das ganze Universum sehen, das gefüllt ist mit dem höchsten Wesen Brahmans. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich für heute. Produktion und Text Inge Sadai. Durch die Sendung führte Dagmar Oelkers. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Om Sai Ram.
పరమ పరిశుద్ధ భావము పాదుకొనుప జ్ఞాన దృష్టియు నేర్పడి కానబడును విశ్వమంతయు బ్రహ్మమై వెలుగునటులా విశ్వమంతయు బ్రహ్మయై వెలుగునటులా మనసు మాలిన్యములనెల్ల మట్టు పెట్టి మనసు మాలిన్యములనెల్ల మట్టు పెట్టి పరమ పరిశుద్ధ భావము పాదుకొనుప జ్ఞాన దృష్టియు నేర్పడి కానబడును విశ్వమంతయు బ్రహ్మమై వెలుగునటులా విశ్వమంతయు బ్రహ్మయై వెలుగునటులా మాలిన్యములనెల్ల మట్టు పెట్టి మనసు మాలిన్యములనెల్ల మట్టు పెట్టి పరమ పరిశుద్ధ భావము పాదుకొనుప జ్ఞాన దృష్టియు నేర్పడి కానబడును విశ్వమంతయు బ్రహ్మమై వెలుగునటులా విశ్వమంతయు బ్రహ్మయై వెలుగునటులా.